Ich kann Ihnen nur immer wieder empfehlen, das Buch von Michael White, Rebuild, zu lesen. Er berichtet dort, was geschehen ist, als er angefangen hat, seine Gemeinde umzustrukturieren, zu strukturieren, sie zu einer lebendigen heranzuerziehen. Krieg im Himmel ist das Kapitel, das wir heute abschließen. Status quo oder der Wille Gottes, der Abschnitt, den ich heute vorlese und kommentiere. Religion, so schreibt Michael White, ist nicht mit Glaube gleichzusetzen. Religion ist ein kulturelles System, das Glauben und Überzeugungen vereint und darauf abzielt, diese zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Und wie jedes andere kulturelle System ist es von Natur aus resistent gegen Veränderung. Die Menschen innerhalb des Systems haben, was sie wollen, oder zumindest haben sie etwas, das sie wollen. Irgendwie funktioniert es für sie, selbst wenn es nicht funktioniert. Die Menschen glauben, dass das, was sie haben, wahrscheinlich besser ist als das Risiko und die Angst, die mit Veränderungen hergehen. Außerdem übersehen sie den Unterschied zwischen Glaube und Religion, sodass jede Veränderung der religiösen Kultur wie einen Angriff auf ihren Glauben wirkt. Der Status quo wird mit dem Willen Gottes verwechselt. Irgendetwas in der Welt der Kirche herauszufordern oder zu verändern, wird mit der Herausforderung und der Veränderung Gottes gleichgesetzt. Die Angriffe gegen uns waren manchmal so bösartig, weil die Menschen dachten, dass sie ihren Glauben verteidigten, während sie tatsächlich nur die Kultur ihrer Religion verteidigen, und zwar die Unkultur. Das ist schon eine interessante Feststellung, die er hier trifft, weil das war ja auch letztlich das Problem damals mit den Propheten und bei Jesus. Was die Pharisäer verteidigten, waren oft ihre eigenen Gebräuche, ihre Vorschriften, die sie selbst erfunden hatten, die nicht gestützt waren durch das Alte Testament und die am Wesentlichen vorbeigingen. Und wie bösartig dann Menschen werden können, das haben wir bei den Propheten und bei den Gegnern Jesu gesehen. Wir wollen weder unsere Erfahrung, so schreiben sie weiterhin, Michael White und Tom Corcoran, überdramatisieren noch unsere Gegner dämonisieren. Aber es gibt hier noch eine andere Wirklichkeit, die nicht ignoriert werden darf und vorhergesehen werden muss, der geistliche Kampf. Satan ist real und er ist wirklich unser Feind. Er zitiert dann 1 Petrus 5,8. Die Bibel sagt, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Das wird immer in der Komplett am Dienstag gebetet und ich sage dann oft, wenn es um dieses Thema geht, wir hören schon das Brüllen des Löwen draußen und gehen im Lendenschutz und unbewaffnet hinaus, in der Hoffnung, dass wir davon kommen. Ja, das ist doch eigentlich lächerlich, oder? Also wir müssen doch uns entsprechend dann rüsten, wenn wir wissen, mit welchem Gegner wir das zu tun haben. Satan ist in den Evangelien eine wichtige Figur, die konstant gegen Jesus arbeitet und ihm Ärger bereitet. Das gilt auch für die junge Kirche und damals wusste man das. Die Menschen begriffen die Wirklichkeit ihrer Situation. In Epheser 6,11 folgende lesen wir: Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Die Kirche Jesu Christi ist die mächtigste Kraft auf diesem Planeten, also in spiritueller Hinsicht, und Jesus hat versprochen, dass das Böse und all seine Armeen sie nicht besiegen können, aber sie werden es versuchen. Das zu wissen, daran zu glauben und sich darauf vorzubereiten, wird ihnen helfen, sich für die bevorstehende Schlacht zu rüsten. Wenn sie in das Geschäft der Jüngerschaft einsteigen, werden sie angegriffen werden. Die Angriffe werden getarnt daherkommen, werden versuchen, sie abzulenken, zu entmutigen, zu demoralisieren und sie von ihrer Überzeugung abzubringen. Aber sie müssen verstehen, dass die Angriffe schließlich vom Bösen kommen, nicht ausschließlich, das wäre verkehrt. Es ist ein geistlicher Kampf. Dieser sollte nicht geleugnet oder ignoriert werden, aber es ist auch nichts, wovor man sich fürchten müsste. Tatsächlich kann das eine Bestätigung sein, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um nicht zu sagen, dass sie im Siegerteam sind. Tragen Sie diese Schlacht auf Ihren Knien aus und Sie werden gewinnen, das heißt im Gebet, im Wissen darum, dass Sie aus sich heraus diesen Kampf gegen Geister, die Ihnen von Ihrer Natur aus unendlich überlegen sind, nicht gewinnen können. Und er zitiert dann Offenbarung, Apokalypse 12,7: Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sie nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Man muss schon wissen, wer im Letzten der Gegner ist, der hinter all dem Ganzen steht. Lesen Sie einmal die Apokalypse. Die eigentlichen Drahtzieher hinter dem oberflächlichen Weltgeschehen sind die Mächte des Guten und die Mächte des Bösen. Dann beginnt ein neues Kapitel. Schöne Kirchen und andere Lügen ist die Überschrift. Vorangestellt ist ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer: Christsein ohne Jüngerschaft ist immer Christsein ohne Christus. Also das ist ganz wesentlich zum Christen dazugehörend. Als wir in der Nativity kamen, war es klar, dass der Sinn dieses Ortes die Aufrechterhaltung des Status quo geworden war. Wir sollten Mitglieder dort treffen, wo sie waren, und ihnen helfen, ganz bequem dort zu bleiben. Nativity ermöglicht und ermutigt ihre Mitglieder sogar dazu, fordernde Konsumenten zu bleiben, und wir ignorierten alles andere. Unsere Pfarrei war dabei, in der Versenkung zu verschwinden, weil wir keine Vision dafür hatten, die Verlorenen zu suchen, und weil es keinen Platz für spirituelles Wachstum und Reife unserer Mitglieder gab. Es gab kein Verständnis dafür, dass es nötig war, das Leben zu verändern, und schon gar nicht, wie man das bewirken könnte. Avery Dall, ein Kardinal, schlug vor, dass die beste Beschreibung einer Kirche eine Gemeinde von Jüngern sein sollte. Respektvoll würden wir hinzufügen, dass in Kardinal Dalls Verwendung des Wortes Jünger das Wort wachsend im Sinn von lernend impliziert ist. Lernend. Das griechische Wort für Jünger, Mathetes, beinhaltet Mantanein, lernen. Das lateinische Wort für Jünger heißt Discipulus, Disziplin. Also ein Jünger ist jemand, der lernt und das ausdauernd mit Disziplin macht, weil er weiß, dass er nie ausgelernt hat. Der Sinn und Zweck unserer Pfarrei ist es, die kirchlichen Menschen herauszufordern und verlorene Menschen zu suchen, um allen zu helfen, eine Gemeinschaft von lernenden Jüngern zu werden. Jünger und Schüler, die in der Liebe zu Gott wachsen und andere lieben, wie Jesus es uns gelehrt hat. Es geht nicht um einen Ort, es geht um eine Person, nämlich Jesus Christus. Es geht nicht darum, Verpflichtungen zu erfüllen oder nur die Sakramente zu empfangen. Es geht darum, dem Herrn nachzufolgen. Es geht nicht um Angebote oder Dienstleistungen oder sogar Gottesdienste. Es geht um Schritte auf diesem Weg des Wachstums. Das sind ganz fundamentale Optionen. In anderen Worten, es geht um Bekehrung und danach um permanente Bekehrung. Ein Jünger wächst über die Sünde, über das selbstzerstörerische Verhalten hinaus, die mit dem Verlorensein einhergehen, und überwindet Selbstsüchtigkeit sowie eine Konsumreligion. Ein Jünger macht sich auf den Weg, um immer mehr der Sünde und der Selbstsüchtigkeit zu sterben, sodass Jesus Christus in ihm leben kann. Das verlangt Maßnahmen. Pastor Irwin McManus bringt ein gutes Beispiel zum fünften Buch des Neuen Testamentes, gemeint ist die Apostelgeschichte, in dem die Kirche in ihrer ersten, reinsten und heldenhaftesten Ausformung geschrieben wird. Denken Sie darüber nach. Es heißt auf Englisch Taten der Apostel. Sie taten etwas, sie setzten Maßnahmen. Genauer gesagt, taten sie das, was Gott von ihnen verlangte. Und darauf werden wir beim nächsten Mal eingehen, nämlich, dass die Jünger Gott lieben sollen, die Menschen lieben sollen und andere zu Jüngern machen sollen. Eine herausfordernde Aufgabe. Ich gebe Ihnen einen Heilungssegen heute am Gedenktag der Märtyrer Cosmas und Damian. Gott segne dich, er behüte dich, er sei dir gnädig. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden. Der Herr segne dich und befreie dich von all deinen Leiden, gemäß deinem Glauben, denn alles vermag, wer glaubt. Da schenke euch der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.